Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloch Iserlohn.
Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
In einer Romanwerkstatt gibt es individuelle Genre-Schwerpunkte. Und das können Frauen, Liebesromane, Science-Fiction oder Fantasieromane, aber auch Thriller und Kriminalromane sein. Und bei einem Krimi geht es in der Regel immer um die Verübung und Aufklärung von Straftaten, das heißt Verbrechen wie Raub, Erpressung, Entführung oder Mord. Fast immer spielt ein Kommissar, eine Kommissarin oder Detektiv, Detektivin die Ermittlerrolle und immer geht's um Täter oder Opfer. Warum hat sich als ehemaliger Sonderpädagoge, als Sänger und Musiker, als Radiomann, als Familienmensch mit Ehefrau, zwei Töchtern und drei Enkelkindern ausgerechnet für das Genre Krimi, für den Ruhrpott-Kriminalroman entschieden? Und das darf ich jetzt fragen. Rudi Müllenbach, Autor in Iserlohn, herzlich willkommen. Und wie geht Ihre Geschichte?
Zunächst einmal freue ich mich auch, dass ich hier bei Ihnen heute Abend bin und Genre Krimi ist so entstanden, dass ich persönlich auch selbst den Krimi schon als Lektüre lange Jahre favorisiert habe. Viele Krimis gelesen habe, das fing an mit den Eifel-Krimis damals von Jacques Bernard, dann die skandinavischen Krimis, rauf und runter, alle gern gelesen und meine Töchter mir irgendwann mal gesagt haben, du liest so viele Krimis, schreib doch mal ein, weil sie schon mitbekommen hatten, dass ich auch mal ganz gerne Ideen zu Papier brachte. Angefangen hat das mit Schlagertexten, die ich mal geschrieben habe und Texte für meine ehemalige Band und. Und dann war ich der Überzeugung, richtig, die haben recht, ich schreibe mal einen eigenen Krimi. Bin dann ganz zaghaft angefangen und irgendwann lernte ich eine Schriftstellerin kennen, das ist die Miriam Günther. Mit der kam ich ins Gespräch und sagte, pass mal auf, ich habe auch mal so eine Idee gehabt, einen Krimi zu schreiben, weiß aber nicht so recht, ob ich es machen soll. Und die hat mir gesagt, wenn du so etwas machen willst, musst du es machen und bin angefangen, Krimis zu schreiben.
Miriam Günther wohnt, lebt wo?
Miriam Günther ist eine Kinderbuchautorin, die lebt in Köln. Ihr bekanntestes Werk ist Heim, mit dem hat sie auch einmal den Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Osnabrück gewonnen. Das ist ein ziemlich hochdotierter Preis. Sie reist viel umher, macht Workshops, Literaturworkshops in Schulen, da habe ich sie kennengelernt. Sie macht das aber auch in Jugendvollzugsanstalten und sie hat mich zum Schreiben dann letztlich gebracht.
Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. And when broken hearted
Das Genre-Krimi ist ja in den Unterhaltungsmedien mehr als erfolgreich. Warum ist das so? Rudi Mühlenbach, es handelt sich ja immer um das Böse.
Ich glaube, dass es die Faszination dieses Bösen ist, die die Menschen dazu bringt, Krimis zu lesen. Und dann auch, so ist es mir ergangen, Krimis zu schreiben. Ich glaube doch noch letztlich an das Gute im Menschen. Aber diese träumen wahrscheinlich davon, auch mal böse zu sein. Und als Autor und als Schreiber einer Geschichte, da kann man das mal zu Papier bringen, wie man sich dieses Böse vorstellt, welche Faszination dahinter ist. Das ist mir von Anfang an so gegangen. Man macht sich so die Gedanken, wie denkt so ein Mensch, wie denkt dieser Böse, genauso wie ich natürlich auch den Guten habe, das ist ja mein Kommissar. Und dieses Spiel, das ist diese Faszination. Und die genießt man dann schon, wenn man darüber schreibt.
Das Gute am Krimi ist dann das Ermittlungsverfahren.
Für mich ja, auf jeden Fall. Für mich ja und natürlich diese Vielschichtigkeit. Man kann es aus der Sicht des Bösen sehen. Man kann versuchen, dieses Böse zu erklären. Warum ist ein Mensch so? Warum macht er das? Wie entsteht das? Wie geht mein Kommissar davor? Welche Wege schlägt er ein? Als Leser, stelle ich mir vor, denkt man auch oft mit. Und jetzt könnte er das so machen. Oder sieht er denn nicht, dass er das jetzt so machen müsste? Und das ist das Schöne, das diesem Leser im Roman zu geben, dass er diese Denkwege dann auch gehen kann.
Ja, in der Kriminalgeschichte geht es ja immer um die Täter und die Opfer und die Ermittlung, die Aufklärung, aber eigentlich nie um Strafe.
Weil die Strafe nach der Tat kommt und für die Strafe ist der Kommissar und derjenige, der es aufklärt, letztlich kaum noch zuständig. Ich bin ja auch hier am Jugendschöffengericht in Iserlohn, da tritt ein Kommissar oder ein Polizist höchstens noch als Zeuge auf. Der Fall ist dann aus ihrer Sicht abgeschlossen. Der geht dann ans Gericht, übers Gericht an die Staatsanwaltschaft, die erhebt eine Anklage und dann wird das verhandelt. Da ist der Kommissar aber als solcher raus. Er hat den Fall aufgeklärt und liefert den Täter. Aber letztlich ist das für den Kommissar dann die Arbeit, die dann erstmal getan
ist. Aber interessant ist es ja für den Leser, Leserin ja immer, dass wir danach gar nicht fragen. Also wir lesen einen Krimi zu Ende und die Ermittlung ist dann das Ergebnis.
So ist es.
Ne? Ja. Also ist dann der Krimi so abgeschlossen.
So ist es.
Aber es ist ja nicht im wirklichen Leben so.
Nein.
Und das wundert mich eigentlich immer, dass keiner fragt, was passiert hinterher mit den Opfern, die wir ja nie vergessen dürfen? Was passiert mit dem Täter oder der Täterin? Eigentlich schon mal zu überlegen, ob Rudi Mühlenbach nicht einfach mal einen Roman so zu Ende schreibt, dass auch feststeht, was rausgekommen ist.
Ich habe das ja ansatzweise, ist das bei meinem zweiten Roman Der gepflegte Tod am Ende so. Da ist ja die Täterin gleichzeitig auch Opfer, sodass man am Ende... Mir würde es so gehen, wenn ich den Roman lesen würde, und so ist mir auch gegangen, als ich ihn geschrieben habe, eigentlich ja Mitleid mit dieser Täterin hat, weil man ja eigentlich sagt, sie macht's richtig. Nur sie darf keinen Menschen umbringen, weil das ist niemals richtig. Sie tut es und jeder versteht es. Sie ist also nicht nur reine Täterin. Und da, glaube ich, macht man sich schon...
Also hat ein Stück Psychologie.
So ist es. Und da macht man sich wahrscheinlich schon dann die Gedanken, was passiert mit der Frau jetzt? Wie hoch wird ihre Strafe sein? Sie hat diesen Menschen umgebracht, eindeutig. Sie hat aber ihre Motive gehabt. Dieser Mensch war schlecht, dieser Mensch war böse, dieser Mensch hat sie auf Kosten älterer Menschen bereichert und hat selbst auch Menschen sehr, sehr unglücklich gemacht und teilweise auch sterben lassen. Weitergedacht, aufgepasst, es darf nicht in diese Selbstjustiz enden, dass man
richtig
sagt, gut,
ja,
also wenn der hat's verdient, den bringe ich jetzt
Tür
um. Tür und Tor öffnen.
Sowas, ja.
Und da sind wir wieder bei dem, was Sie sagen, es muss ja irgendjemanden geben, der das reguliert und das ist die Gerichtsbarkeit. Die Idee ist gar nicht so schlecht, vielleicht zäume ich mal in einem Krimi das Ganze rückwärts auf und fange mit der Verhandlung vor dem Richter an oder mit dem Urteilsspruch, um dann mal zu zeigen, wie ist es dazu gekommen. Die Idee ist reizvoll.
Killing me when I know it should be thrilling me. Loving you is choking me slowly. When I'm with you, I still feel real lonely. Loving you is busting me. You don't ever put your trust in me. Loving you should mean that I'm your king.
Liebe Hörer und Hörerinnen, Rudi Mühlenbach, der Iserlohner Autor, Krimi-Autor, ist mein Gast. Und er ist auch Mitglied des Syndikats der Vereinigung deutschsprachiger Kriminalautoren und Autorinnen. Und unser Thema, das Genre Krimi. Als ich es gelesen habe, Rudi Mühlenbach, da habe ich gedacht, Syndikat klingt böse. Warum Syndikat?
Das kann ich auch nicht hundertprozentig beantworten, weil ich selbst als Autor irgendwann das große Glück hatte, in Syndikat aufgenommen zu werden, weil man muss zumindest nachweisen können, dass man Kriminalromane geschrieben hat und dass diese Kriminalromane nicht in einem sogenannten Selbstbeteiligungsverlag erschienen sind.
Zur Selbstbeteiligung, das heißt, Sie müssen Geld investieren.
Genau, ich muss erstmal Geld investieren, damit mein Roman gedruckt wird. Mhm. Das war jetzt bei meinem letzten Krimi Grubenteufel nicht der Fall und das heißt bei meinem aktuellen Verlag, der Ventura Verlag aus Werne, ist das nicht der Fall und dadurch hatte ich dann nach Fürsprache von Sandra Lübkes, eine Autorin, Ehefrau von Jürgen Kehrer, dem Wilsberg-Erfinder, der auch im Syndikat natürlich ist, die haben mich motiviert, mach es und werd Mitglied. Warum die sich jetzt Syndikat? Weil es sind halt Krimi-Autoren und die dort sich zusammengetan haben. Da ist alles, was in Deutschland Rang und Namen hat, vertreten von Fitzek über Nele Neuhaus. Und für mich natürlich dann auch eine Sache, wo ich mich wohlfühle. Da gehöre ich dann irgendwie mit dazu, zu diesen Krimi-Autoren. Und einmal im Jahr ist die Kriminale, da trifft man sich. In diesem Jahr ist das im April in Aachen.
Kriminale, klingt auch super.
So ist das. Da trifft man sich dann 4 Tage. In Aachen ist es in diesem Jahr am 10. bis 13. April. Und da finden Workshops statt, da finden Lesungen statt, da findet Austausch statt. Da ist dann am Ende eine große Gala. Da werden dann Preise vergeben für das zurückliegende Jahr, der Roman des Jahres, der Newcomer des Jahres, der Ehrenglauser. Friedrich Glauser, das ist der Erfinder dieses Genres in Deutschland, der auch das Syndikat gegründet hat, das wird dann da vergeben und das ist so der Höhepunkt des Jahres für alle Krimi-Autoren, die dann auch dort sich treffen.
Thank you.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloch Iserlohn.
Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
Rudi Möhlenbach, jetzt zu Ihren Ruhrpott-Krimis. 2013 erschien ja Bottrop kocht. 2014 Der gepflegte Tod, Sie sprachen ja gerade darüber. 2015 Velottis Spiel. Und der neueste, jetzt letztes Jahr erschienen, Der Grubenteufel. Hauptkommissar Bitze ist ja der Ermittler in allen Krimis, wenn ich das richtig sehe. Und wie entstehen diese Figuren, die Geschichten und überhaupt das Verbrechen?
Zunächst einmal ist das alles richtig. Hauptkommissar Bitze ist mein Kommissar. Sie haben es ja vorhin im Vorwort schon gesagt. Der Krimi lebt von diesen Säulen. Die Handlung als solche ist ja ziemlich einfach. Es gibt das Gut und das Böse. Ja. Das spielt miteinander, gegeneinander und wird irgendwann aufgeklärt durch einen Kommissar. Deshalb ist es wichtig für einen Krimi-Autor, für mich war das auf jeden Fall wichtig, ich brauche zunächst mal eine Person, einen Kommissar, der auch was hermacht. Da fand ich den Namen schon einfach schlagfertig, Hauptkommissar Bitze.
Klingt nach einem schnellen, ja, sprühenden.
Er ist wirklich so ein Bauchmensch, der macht viel auch aus seiner Intuition heraus, schert sich nicht so sehr um Vorschriften, hat da auch, was so Dienstfahrzeuge angeht, seine eigene Interpretation, seine Lebensart ist etwas eigenartig. Er ist so eine Mischung aus verschiedenen Kommissartypen, die man so kennt. Nur für mich war wichtig, einen eigenen zu kreieren. Und dann habe ich ihm natürlich noch mit Ellen Schrader jemand an die Seite gestellt, eine Staatsanwältin, die er zunächst überhaupt nicht leiden kann. Das ist bei Bottrop kocht noch der Fall. Und wo sich aber dieses Verhältnis nach und nach umkehrt und mittlerweile leben sie zusammen und ermitteln zusammen. Und das ist ganz wichtig. Sie müssen erstmal so ein Ermittler oder so ein Ermittlerduo haben, auf das sich die Geschichten dann aufbauen. Und das Böse, das entwickelt sich von ganz allein. Man bekommt natürlich auch schon Input, dann passiert irgendwas, dann sage ich mir, ach guck mal, so sieht das aus. Und das nimmt man auf und entwickelt daraus eine eigene Geschichte. Bei Bottrop kocht noch diese illegale Prostitution mit russischen Frauen, ist ja nichts Neues, das ist ja bekannt. Mhm. Und da nimmt man das auf und schreibt eine eigene Geschichte darüber. Mhm. Interessant war es für mich beim gepflegten Tod.
Das ist ja eine makabere Geschichte.
Ja, das ging folgendermaßen los. Man sieht heutzutage überall diese Betreuungsdienste, Pflegedienste mit unterschiedlichsten Namen, Pflege daheim, das fällt ja auf. Und da habe ich mir eines Tages so gedacht, mein lieber Onkel Otto, was gibt es doch unglaublich viele Pflegedienste, die nötig sind heutzutage, weil die Pflegebedürftigkeit nimmt immer mehr zu und die Leute, die pflegen können, auch in den Familien, nimmt immer mehr ab. Sie wissen, dass früher gab es ja diese Mehrfamilienleben noch, als es alles nur ruhiger, ländlicher war. Da lebte die Familie von Enkelkind bis Oma in einem Haus. Wenn die Oma krank war, wurde sie gepflegt. Wenn die Oma starb, wurde man selbst Oma und Opa und dann ging das immer so weiter.
Und viele Menschen können eben auch bis ins hohe Alter, auch wenn sie pflegebedürftig sind, auch noch zu Hause leben.
So ist es. Und deshalb ist es ja gut, wenn es Menschen gibt, die das unterstützen. Aber im Alter brauchen viele auch diese Art Pflege. Ich will das nie, und das sage ich auch immer, wenn ich aus diesem Buch vorlese, ich wollte mit diesem Buch auf keinen Fall einen Pflegedienst anprangern. Das wäre überhaupt nicht mein Ding. Diese Menschen machen eine tolle Arbeit. Aber ich habe mir gedacht, wo so etwas ist, da ist irgendwo auch das Böse. Und mittlerweile hat mich meine Idee ja schon eingeholt, weil es gab ja schon Berichte im Fernsehen, in der Zeitung, wie über Pflege sich Leute bereichern können. Und das war so die Grundidee, die ich dann in meiner Geschichte in dieser Form entwickelt habe. Aber für mich war wichtig, es gibt im Rahmen dieser wirklich wichtigen Sache Menschen, die sich das zunutze machen für ihre Boshaftigkeit.
Rudi Möhlenbach und der gepflegte Tod. Ja.
Welt für mich, was das, was war und das, was ist. Du warst der lebende Beweis, dass es die Liebe gibt. Ich war blind und ich war taub und unbelehrbar war ich auch. Ich hatte alles nur für mich gemacht und nicht an dich gedacht. Bist du unbedingt geflogen und geh noch diesen einen Schritt ganz
spaziert in das Licht. Du warst der lebende Beweis, dass es für mich noch Liebe gibt. Jetzt hast du einen neuen Weg gesehen, den musstest du alleine gehen. Doch das hier ist so viel größer als wir, du gehörst zu mir. Willst du unbedingt ein weinen sehen. Du musst mir glauben, heute kann ich dich verstehen. Bin um die halbe Welt geflogen und geh noch diesen einen Schritt. Ganz egal, was du gemacht hast, ich will dich einfach nur zurück.
Rudi Mühlenbach ist ja auch Pressesprecher der Iserlohner Roosters und Sportmoderator bei Radio MK. Ist es denn möglich, einen Krimi im Milieu Radiosender und Eishockey? Oder lauert da nur das Gute?
Nein, das ist alles denkbar. Da lauert auch das Böse. Das Böse lauert.
Es gab mal
diesen wunderschönen Song, Banküberfall von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Das Böse ist immer und überall. Banküberfall, da haben die das gesungen. Ich habe in meinem letzten Krimi Grubenteufel das erste Mal sowieso mal den Schritt hier in unsere Heimat gewagt. Ich habe mich ja sonst immer schwer auf Bottrop konzentriert. Aber im Grubenteufel schlägt es Hauptkommissar Bitze sogar nach Lettmate. Und da werden auch schon an einer Stelle die Roosters sogar erwähnt, weil er im Zuge seiner Recherche nach Lettmate kommt. Da habe ich dann so diesen Schwenk gemacht nach Lettmate bzw. Iserlohn, möchte das aber nicht zur dauerhaften Einrichtung werden lassen. Meine Krimis, die werden weiter in dem Bottrop spielen. Ausnahmen gibt's immer wieder. Bald erscheint von mir ein Kurzkrimi, der spielt im kleinen Walsertal. Da verschlägt es Kommissar Bitze hin, zufällig, aber er gerät da rein. Auch eine schöne Geschichte, hat auch einen Hintergrund.
Sie im Urlaub.
Da war ich schon mehrfach im Rahmen von Eishockey-Übertragungen. Und da werde ich auch lesend am 23. Juni auf der Bühlalpe, ganz oben auf dem Berg, gibt es dann einen Krimi-Nacht auf der Alpe. Da freue ich mich richtig drauf.
Jetzt sagen Sie, der ist mir so schön gelungen oder er ist schön zu lesen. Was ist denn Schönes an Mord und Totschlag und Verbrechen?
Das Verbrechen hat auch seinen Reiz. Ich meine, das schön zu lesen ist, wenn ich in meinem Roman Stellen habe, Passagen habe, wo ich dann selber schmunzeln muss oder wo ich selber mich erschrecke oder wo ich selber denke, boah, dann weiß ich, das ist mir gut gelungen. Kann man nicht erklären, warum das so ist. Wenn ich dann das eigene Buch lese, dann bin ich auf einmal so da drin in dieser Handlung selbst, dass ich fiebere, obwohl ich mir hinterher sage, hallo, du weißt so genau, wie es ausgeht. Du hast dir das doch alles ausgedacht. Aber das ist schon so und das ist für mich dann immer ein ganz gutes Zeichen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, Mensch, das ist richtig schön, dann bin ich eigentlich zufrieden. Wenn ich dann noch eine gute Rückmeldung der Leser bekomme, dann macht mich das natürlich umso glücklicher. Auch wenn Leser sagen, boah, wie ist ja gruselig und an der Stelle, da musste ich ja richtig zittern. Das ist auch ein Kompliment.
Rudi Mühlenbach, Sie als Pädagoge hatten ja Schüler und Schülerinnen. Was sagen die denn, wenn sie über Verbrechen sprechen oder wenn sie Lesungen haben?
Meine Schülerinnen und Schüler oder Ex-Schülerinnen und Schüler, die haben wohl mitgekriegt, der Herr Mühlenbach, der schreibt sogar Romane, aber die haben da sich so weiter nicht mit befasst.
Also das Böse steckt nicht an?
Nein, 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 das Böse steckt nicht an. Ich bin ja selbst auch jemand, der als Typ ganz, ganz weit weg vom Bösen ist und das Ganze nur in einen Roman bringt. Und so auch habe ich auch immer in der Schule gearbeitet. immer positiv, jeden Schüler positiv genommen, obwohl ich wirklich, ich hatte auch böse Schüler, die waren aber richtig böse und nicht nur fiktiv, aber auch denen bin ich dementsprechend begegnet. Das kann man schon trennen. Vielmehr ist es vielleicht auch gerade das Schöne, wenn man es rauslassen kann in Form eines Romans und wenn man etwas schreiben kann. Karl May, der hat diese ganze Indianergeschichte niemals erlebt, aber hat es zu Papier gebracht. Wenn man es liest, dann ist man selber direkt bei Winnetou am Feuer.
Geht. Aber auch da gibt es Stellen, die muss man kein zweites Mal lesen.
I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. Keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. Close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine.
Rudi Mühlenbach, Sie sind im Glashaus. Wir sprechen über das Genre Krimi. Fühlen Sie sich sicher oder werden Sie auch angegriffen?
Gott sei Dank momentan noch nicht. Es gab Momente, da habe ich dann über meine Romane nachgedacht und da gibt's Passagen, wo ich gedacht habe, wenn das die Falsche lesen, dann könnte es auch mal ein Bumerang werden, der auf dich zurückkommt. Da lebt man schon als Krimi-Autor, das glaube ich ganz bestimmt, manchmal auf einem dünneren Eis. Andererseits will ich es auch nicht überbewerten. Ne? Faszination Krimi und des Bösen ist ein Rätsel, was man wahrscheinlich gar nicht hundertprozentig lösen kann.
Aber passiert was in den sozialen Medien?
Auch wenn man sieht, wie heute auch Kinder und Jugendliche groß werden, mit welchen Spielen sie sich beschäftigen. Die spielen ja nicht mehr Schwarzer Peter. Die spielen ja Ballerspiele und alles Mögliche, werden schon ganz anders groß. Was ich persönlich gar nicht so toll finde. Und da denke ich auch manchmal, vielleicht solltest du auch irgendwann mal Einhalt geben mit deiner kriminalistischen Vorliebe. Aber momentan schreibe ich noch zu gerne diese Romane.
Sprechen wir doch über den neuesten. Grubenteufel. Auch ein Bottrop-Krimi?
Auch ein Bottrop-Krimi. Bitze ist nun mal Hauptkommissar in Bottrop. Und Grubenteufel mit Sicherheit momentan der umfangreichste Krimi von den vieren, die ich geschrieben habe, weil einfach viele Ideen da reingeflossen sind. Grubenteufel sagt es schon, ein Mensch mit im Mittelpunkt steht, der psychisch sehr, sehr, sehr gestört ist, Das hat natürlich so ein bisschen Hintergrund. Ich hatte oft mit Menschen zu tun, deren Probleme im psychischen Bereich lagen. Die müssen nicht immer so extrem sich äußern wie in meiner Figur hier bei meinem Ruhmteufel, der hinterher so genannt wird. Dinge da teilweise erschreckend. Und ich habe da Rückmeldungen auch von Leuten bekommen, die gesagt haben, boah, da musst du aber schon tief in dir selber gegraben haben, um das rauszubringen. Ich erkläre auch im Roman, warum ist der Mensch so geworden? Was hat den da hingebracht? Sodass man hinterher schon diesen Menschen einschätzen kann. Dass der so böse wird, hat seinen Grund. Aber das, wie er dann so böse ist, das mögen wir natürlich auch nicht. Und um das vernünftig zu entwickeln und auch die anderen Randgeschichten, brauchte es mehr Papier und brauchte es mehr Seiten. Und deshalb ist er um einiges umfangreicher geworden als die ersten drei.
Gibt's eine tolle Passage aus dem Grubenteufel, die Sie uns an die Ohren packen?
Ich gebe Ihnen eine, und zwar müssen Sie sich vorstellen, ein Teil dieser Handlung, da geht es um eine Autoschieberbande. Diese Autoschieberbande ist allerdings auf Luxusautos spezialisiert. Ich habe erfahren von der Kriminalpolizei, dass das heutzutage wirklich so eine ganz tolle Masche ist. Da bestellen Leute, meist aus Osteuropa, Autos, Luxusautos, die werden dann hier geklaut. Das ist nicht so einfach, da muss man schon die richtigen Leute für haben. Dann werden die auseinandergebaut, in Lastwagen gepackt, zu den Empfängern gebracht und dort wieder zusammengesetzt. Mein Haupttäter hier, der Psycho, der hat ein Auto, ein Ford Mustang GT 500 Shelby. Ganz, ganz seltenes Exemplar, sieht von vorne aus wie ein Haifisch. Und genau so ein Auto sollen diese Leute klauen. Mhm. Das ist der Auftrag. Mhm. Jetzt denken die natürlich, wo kriegen wir so ein Auto her? Dann fahren die durch die Gegend und auf einmal sehen sie, dass der ihnen entgegenkommt. Dann fahren die natürlich hinterher. Was dann passiert, das ist einfach, finde ich, nach wie vor sehr, sehr lustig.
Und gleich nach Hasi Osterwalds Kriminaltango hören wir einen Auszug von Rudi Mühlenbach aus dem Grubenteufel.
Kriminaltango in der Taverne, dunkle Gestalten und rotes Licht, und sie tanzen einen Tango, Jackie Brown und Baby Miller, und er sagt ihr leise, Baby, wenn ich austrink, machst du dicht. Dann bestellt er zwei Manhattan und dann kommt ein Herr mit Kneife. Jack trinkt aus und Baby zittert, doch dann löscht sich schnell das Licht.
Kriminaltango in der Taverne, dunkle Gestalten, rote Laterne, Abend für Abend lodert die Lunte, sprühende Spannung liegt in der Luft,
und sie tanzen einen Tango, alle, die davon nichts ahnen, und sie fragen die Kapelle, haben sie nicht was Heißes da? Denn sie können ja nicht wissen, was da zwischen Tag und Morgen in der nächtlichen Taverne bei dem Tango schon geschah.
Kriminaltango in der Taverne, dunkle Gestalten, rote Laternen, glühende Blicke, steigende Spannung, und in die Spannung, da fällt ein Schuss.
Und sie tanzen einen Tango, Jackie Brown und Baby Miller, und die Kripo kann nichts finden, was daran verdächtig wär. Nur der Herr da mit dem Kneifer, dem der Schuss im Dunkeln galt,
könnt vielleicht noch etwas sagen. Doch der Herr, der sagt nichts mehr.
Kriminaltango in der Taverne. Dunkle Gestalten, rote Laterne. Abend für Abend, immer das Gleiche. Denn dieser Tango geht nie vorbei, geht nie vorbei, geht nie vorbei.
Odi Müllenbach, die Jungs haben das Superauto gesehen, fahren nun hinterher und wollen sehen, wo sie das Auto am besten klauen können.
Baldur Brockmann spürte nicht nur den Drang, seinen inneren Teufel freizulassen, sondern auch das Bedürfnis, seine Blase entleeren zu müssen. Sobald es ländlicher wurde, suchte er eine passende Stelle, um kurz anzuhalten und sich Erleichterung zu verschaffen. Endlich entdeckte er eine kleine Einbuchtung am Straßenrand, die von einigen Büschen umgeben war. Hektisch sprang er aus seinem Wagen, denn der Blasendruck brachte ihn fast um. Erleichtert atmete er auf, als ein dicker, fester Strahl für Erlösung sorgte. An Prostatakrebs würde er wohl nicht sterben, ging es ihm komischerweise in diesem Moment durch den Kopf und er schloss zufrieden die Augen. Er bemerkte den Mann nicht, der in diesem Moment die Fahrertür seines 67er Mustang öffnete, den Zündschlüssel, den er in seiner Eile stecken gelassen hatte, drehte und davonraste. Als er aus den Büschen trat, glaubte Brockmann, ein Blitz würde ihn erschlagen, und er traute seinen Augen nicht. Sein Auto war weg und damit auch sein Gewehr. Ein Schrei durchbrach die Morgenluft und einige Vögel flogen erschrocken davon. Auf einer Koppel warfen Pferde die Köpfe hoch und galoppierten wild über die Wiese. Brockmann sank zu Boden, heulte, schrie und fluchte. Da war es wieder, das Brockmännchen, keine Spur vom Grubenteufel. Langsam versuchte er, sich zu beruhigen, aber es gelang ihm nicht. Wer immer das Auto geklaut hatte, er würde es ihm büßen und in der Hölle schmoren. Das schwor er dem Bastard.
Danke für den Auszug aus dem Grubenteufel, der letztes Jahr im Oktober 2018 erschienen ist.
Ja.
Lieber Rudi Müllenbach, herzlichen Dank für den Besuch und für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Liebe Hörer und Hörerinnen, alles über die Sendung im Web nachzulesen, www.radio-iserlohn.de. Und natürlich finden Sie dort auch das gesamte Programm von Radio Iserlohn. Schönen Abend und alles Gute, Ihre Charlotte Kroll.
Something deep inside keeps me hanging on. Don't believe I've ever seen a night so long. Guess I tried to fly high above the clouds, but I landed here in the morning rain at your door. And I know I let you down again, but right now I need a friend. I don't know why, I guess I just lose my way. Your eyes don't believe a word I say. Without you, love,
always looked up to you. And after all this time, it remains true. There's no compromise, no turning back for me. But through the veil of my pride, sometimes it's hard to see. And I know your love is all I need. So far now, don't stop believing in me. Because your love is what's helping me survive. Your faith in me is what keeps my hope alive. Without your love, where would I be now?
Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight?